schon Jürgen Markus sagte, eine neue Folge ist wie ein neues Leben, grüße ich euch zur Folge 57 des Retrotastisch Podcast. Heute mit mir, dem Dennis, am Start, der Chris.
Kuckuck.
Und der Carsten.
Hallo.
Ganz liebe Grüße gehen an unseren Dennis mit einem N. Der turnt gerade, Jungs, korrigiert mich, irgendwo zwischen Amerika und Kanada rum. Und
ja, der dürfte, glaube ich, in den USA in der Zwischenzeit angekommen sein. Sehr turbulent, ja. Haben wir ja vorhin gelesen, aber er ist da.
Genau, er kann leider nicht davon berichten, dass er einen Fast-Flugzeugabsturz überlebt hat, sondern nur in einem SUV, wahrscheinlich mit Popcorn und Pizza auf dem Schoß, da durch die Gegend gefahren ist. Aber das wollen wir ihm auch dann zugute halten. Aber ganz liebe Grüße gehen raus und wir hoffen, er hat ganz viel Spaß und gibt nicht ganz so viel Geld in irgendwelchen Läden da drüben aus. Die Bilder,
frommer Wunsch.
Bilder zeigen genau. Da was anderes bei uns im WhatsApp-Chat. Ja, schön. Wir sind heute mal wieder zusammengekommen und haben leider gar nicht so einen großen, bunten Strauß an Themen für euch.
Naja, eigentlich schon. Wir haben mit drei Themen mindestens.
Drei Themen mindestens.
Ist ja nicht so viel passiert, ne?
Ja, genau. Und in diesem Zuge haben wir gerade noch das vierte Thema entdeckt. Und damit können wir gleich dann auch, nachdem wir die Karte des zuletzt gespielt gezogen haben, auch mit anfangen. Aber bevor wir dann in die Themen reingehen, oder sagen wir es, wir gucken uns heute ganz kurz an, gibt es eigentlich nur noch beschissene Souls-like-Spiele?
Also
ja. Fertig. Natürlich, wenn ihr das mögt, dann sei euch das gegönnt. Wir mögen es nicht.
andere Meinungen werden nicht akzeptiert, wie immer.
Ich akzeptiere jede Meinung, solange diese exakt mit meiner übereinstimmt.
Richtig.
Dann gucken wir mal ganz kurz auf Lego. Machen die eigentlich momentan? Das heißt, sie bringen extrem viele Sets raus, die extrem teuer sind und verklagen kleine Einzelhändler, jetzt hätte ich fast das Wort verhauen, die andere Lego-Figuren oder nachgemachtes Lego oder Alternativ-Bricks verkaufen. Haben die es eigentlich nötig? Und ist Lego eigentlich das Imperium aus Star Wars? Chris, jetzt habe ich das andere Thema vergessen, aber du wirst mich jetzt gerade noch eben auffangen.
Das andere Thema ist Operation Flashpoint.
Richtig.
Da ist was erschienen, beziehungsweise Armed Assault heißt das. Aber es hat viel mit Operation Flashpoint zu tun, weswegen ich diesen Namen extra erwähnt habe.
Das klingt gut. Und das war's aber dann auch schon großartig. Richtig?
Boah,
jetzt habt ihr mich richtig schön genatzt heute Abend. Ja, fangen wir doch mal an mit zuletzt gespielt. Ich würde ganz kurz starten, weil bei mir war es gar nicht so viel.
Mhm.
Ich habe nur FIFA gespielt.
Ja. Ich dachte, du wolltest das nicht mehr spielen.
Ich auch Scheißspiel.
Ja, eben. Letztens noch richtig abgehatet und ich habe natürlich
scheiße,
wieder 50.000 Stunden FIFA hinter mir.
Es ist scheiße, es bleibt scheiße. Es war aber in diesen sehr, sehr stressigen Tagen mal ganz angenehm, einfach abends gegen einen Halbprofi-CPU einfach mal 8-0 zu gewinnen. Dann hast du halt dadurch, dass du gegen die Halbprofi-CPUs so oft gewonnen hast, hast du mal so ein eine oder andere Pack in Ultimate Team bekommen und plötzlich war mal ein besserer Spieler drin und dann hast du halt 11-0 gewonnen. Ich sag mal so, Stressbewältigung. Wobei ich gestern den Controller fast durch die Bude gefeuert habe. So, damit ist alles zu diesem Dreckspiel gesagt.
Bald ohne Lizenz auch, ne, übrigens.
Richtig.
Ach, übrigens die geht auch nicht komplett?
Nee, die wollen nicht mehr.
Genau, ich muss da leider eine kleine Korrektur zur letzten Woche noch machen oder eine Richtigstellung. Nach FIFA 23 wird's EA Football, EA Sports FC, ach, keine Ahnung, wie der Dreck heißen
soll. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Dass FIFA ja nicht mehr im Namen steht, das ist klar.
Die wollen ein eigenes Spiel machen.
Genau, aber das heißt, die entziehen auch komplett die Lizenz, das heißt, keine Mannschaften mehr mit, außer die sich selbst vermarkten natürlich.
Nein, es wird Unterlizenzen geben, was aber aktuell ja schon dazu führt, dass zum Beispiel das Stadion vom FC Bayern München ja nicht im aktuellen FIFA drin ist, weil das ja bei Konami liegt, die Lizenz.
Ja, die vermarkten sich ja selbst,
der Juventus, FC Bayern genau, München. Juventus Turin war ja nun auch schon nicht mehr in dem Spiel drin, sondern das nannte sich ja Piemonte Calcio. Also,
Alter.
Ach, vergiss es. Ganz ehrlich,
Können die nicht dann demnächst, wenn sie ein bisschen Geld sparen wollen, FIFA, nee, das heißt ja nicht mehr FIFA, das heißt dann Kreisliga-Soccer oder so, dann können sie dann nur so Holzbein gehen.
Jetzt, wo der Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga ist und endlich in einem FIFA-Spiel auftaucht.
Nein, dritte Liga ist nicht mehr dabei gewesen.
Haben die schon raus? Die war doch mal eine Zeit lang dabei.
Ja, aber spielt keiner, bringt kein Geld.
Ja, gut.
Dreckspiel, so, damit ist einmal nochmal gesagt. Ja. Ich habe kurz noch ein bisschen Gran Turismo gespielt, aber da habe ich momentan aufgrund der vielen Arbeit, Chris Weises, nicht den Kopf und die Zeit und die Muße zu gehabt. Ach, stopp. Eine Sache habe ich noch gespielt, und zwar auf einem Event letztens, habe ich auch bei Twitter und bei Instagram gepostet, irgendein eSIM-Spiel, da bin ich mit einem Niki Lauda F1-Fahrzeug Spa-Francorchamps gefahren an einem Fanatic-Lenkrad. Und ich muss sagen, das ist schon atemberaubend, was das Ding für ein Feedback gibt, was das für eine Drucksituation und Force-Feedback und Rumble und Fliehkraft Übertragung auf die Hände hat. Also atemberaubend gut, aber auch unglaublich anstrengend. Ich war nach drei Runden komplett durch. Also mir taten die Arme weh, richtig weh. Da war nicht entspannt, ich hau mal 5 Stunden da vor die Konsole. Also eSIM Racing mit den Dingern, alter Verwalter, da musst du ein bisschen
Krafttraining Pudding, machen. Ne?
Musst du ein bisschen Pudding in der Arme haben. Es war wirklich anstrengend. Es war wirklich anstrengend, aber geil. Ich weiß aber nicht, was für eine Simulation war.
Das war bestimmt eines dieser Real-Driving-Simulation-Spiele.
Das kann durchaus sein.
Da gibt es ja so 2 Stück, die sind auch kostenfrei irgendwie, und dann kannst du für echtes Geld Autos kaufen. Die sind noch realistischer als Gran Turismo.
Ja, ja, das ist ja, oder fahren ja auch diese eSIM-Racing-Leaks, wo die ganzen Formel-1-Fahrer ja unterwegs sind. Genau. Das war cool. Ne, wie gesagt, ansonsten hat mich leider gar nicht so viel an die Konsole, an den Gameboy oder sonstiges gefesselt.
So ist das. Dann mache ich mal ganz kurz weiter, weil das geht ganz schnell, weil ich habe tatsächlich auch nicht viel gespielt, weil da fehlte mir auch die Zeit. Das habe ich, hab ich durchgespielt. Das war ja schon letztes Mal, glaube ich, da hatte ich das letzte Mal schon erzählt, dass ich durch hatte, keine Ahnung. Ich habe wieder XCOM gespielt, speziell auch fürs Video und einfach, weil es Spaß macht. Und das war es eigentlich großartig, was ich so gespielt habe.
Zack, 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 heute deshalb, ist hier.
Genau, gebe ich weiter.
Schnell. Ich habe auch nur was ganz Altbackenes gespielt, wenn auch in der Neuauflage. Und zwar habe ich jetzt die neue Season bei Diablo, ich habe es richtig gesagt, ja, Diablo 2 angefangen zu spielen. Und zwar,
die machen da auch sowas, Seasons?
Ja, da gibt es auch Seasons. Okay. Weil meine Freundin hat mir gesagt, ey, die Season fängt an. Und ich so, okay, gut, dann fange ich das mal wieder an. Habe festgestellt, es ist schlecht gealtert. In ganz vielen Beziehungen ist es sehr schlecht gealtert.
Krass, oder?
Ja, man merkt wirklich so die Komfortfunktion, wo man bei Teil 3 noch gesagt hat, ah, das ist mir ein bisschen zu vercasualed. Nee, es ist tatsächlich angenehmer zu spielen. Der Spielfluss ist besser. Und man kriegt halt auf normal auch schon richtig auf den Sack. Also in Diablo 3 bin ich halt so durchgelaufen.
Ja, das ist ein bisschen
in 2, schade. Pff, kriegst du wirklich am Anfang schon richtig Lack.
Ja, vor allem, wenn du auf so einen Blitzarschloch haust, wo diese scheiß Dinger rauskommen. Wo du denkst, komm, einen Schlag mache ich noch, dann fällt er um, einen Schlag mache ich noch. Oh, und, jetzt bin ich tot.
Und ich muss ja da wirklich sagen, auch wenn der dritte Teil nicht primär, als er rausgekommen ist, schon mit dem Gedanken, glaube ich, entwickelt worden ist, auch auf Konsole gut zu funktionieren, Teil 2 tut es wirklich nicht besonders gut. Also ich habe es ja auch auf dem PC, im Battle Launcher habe ich es ja auch gekauft, über Blizzard direkt. Und ich muss leider sagen, Maus und Tastatur ist da wirklich fast Pflicht. Es funktioniert auf der Konsole, keine Frage. Aber sie haben da wirklich doppelt und dreifach Belegung, und um Gegenstände zu verkaufen, halte irgendwie, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, Steuerkreuz nach oben und X gedrückt für 5 Minuten und dann verschwindet das Item. Also es ist wirklich, du verbringst unheimlich viel Zeit in den Menüs, wo du mit dem PC einfach zum Beispiel dein Inventar mit 3 Mausklicks geordnet hast, so wie du es hättest. Ne? Also es ist wirklich
Diablo 2 ziemlich, gibt es auf Konsole?
Ja, klar.
Ja, die Dingsums da drauf. Aber was mich wundert ist, bei Diablo 3 hat die Konsolensteuerung doch eigentlich hervorragend funktioniert. Warum haben die das bei Diablo 2 verkackt?
Ja, sagen wir mal so. Menüs, genau. Und andere Strukturen.
Es gibt viel mehr Menüs, es gibt viel mehr Untersachen, die auch irgendwie sehr archaisch zu bedienen sind.
Okay.
Und das ist sehr schlecht zu übersetzen auf dem Controller. Also sie haben es versucht, sie haben es auch meiner Meinung nach so gut wie möglich, sie es schaffen konnten, hingekriegt, aber es stockt den Spielfluss schon arg. Wenn man es am PC spielt, dann rast man nur so da durch.
Da hat man, glaube ich,
Shortcuts bisschen, und alles, ne? Also ist schon echt.
Da hat man, glaube ich, ein bisschen Geld gespart, ne? Weil hätte man ein bisschen mehr Geld in die Entwicklung, in die Konsolenfassung gestopft,
ja,
hätte man
das Spiel wahrscheinlich nicht gehabt. Ich glaube, da gibt es Spielmechaniken, die einfach nicht mal eben so ohne weiteres umzusetzen waren. Also ich finde, wenn du die beiden Spiele mischen würdest, dann hättest du eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Ich mag den Look von dem 2, also von dem Remaster 2 deutlich lieber, weil er ein bisschen düsterer ist.
Das sieht schon cool aus, ja.
Die Controller-Steuerung von 3 ist einfach gut. Ich mag aber auch die zufallsgenerierten Welten in 2 deutlich lieber. Auf der anderen Seite ist der doch personifizierte Loot bei der 3er-Variante eigentlich viel angenehmer als dieser Alles fällt für jeden. Also alles fällt für alle. Ja, und
das ist Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten ja letztes Mal schon das Thema, ich bin alt, Spiele werden mir zu hektisch. Ich sag das jetzt mal so übertrieben, aber ohne Witz, ich habe dann später, als ich das erste Mal die Story durchgespielt habe auf normal, haben dann meine Freundin und ein Kollege gesagt von ihr, ja komm, wir machen jetzt nächste höhere Level und wir sind schon so weit, wir ziehen dich dann hoch, wie man das klassisch macht. Man hängt den im Schlepptau, ne? Das war wie Autopilot. Ich habe gar nichts mehr machen müssen, weil die anderen so stark waren und ich habe den Bildschirm nicht mehr erkennen können, also wo meine Figur war, weil alles voller Totenbeschwörer-Skelette war und irgendwer zauberte und teleportierte sich ständig. Es war ADHS in Reinform. Ich konnte gar nichts mehr sehen.
Macht dann auch keinen Spaß, oder?
Und dachte mir so, buh, irgendwie, ne? Also jetzt muss ich mich aber konzentrieren, damit ich nicht doch sterbe, weil ich gar nicht mehr sehe auf dem Bildschirm, wo ich gerade stehe und welches Monster mich gerade doch irgendwie anknabbert. Also das ist schon wirklich arg stressig. Macht Spaß, keine Frage, aber ist mir fast schon einen Tacken zu hektisch. Also das zum Thema.
Okay. Also sehr gediegen, diese letzten 14 Tage. Ja, Dennis hat wahrscheinlich auch nichts gespielt.
Nur Flugsimulator. Das hat aber nicht funktioniert.
Oh, wie gemein.
Ja.
Habt ihr euch jetzt einfach mal um noch vorzugehen, habt ihr was vorgenommen für die nächsten Tage, was zu spielen?
Nee.
Damit würde ich nämlich auch direkt mal die Einleitung machen. Gibt es überhaupt aktuell was, was ihr spielen wollen würdet, wo ihr Bock drauf habt? Weil, so leid es mir tut.
Also ja, für Reviews-Spiele, aber das ist eigentlich außen vor.
Ich will da momentan halt immer mal wieder in Steam unterfahren und guck nach Neuerscheinungen, was so Point-and-Click-Adventure oder aber so schöner Begriff, wie man es anscheinend neudeutsch nennt, Boomer-Shooter. Also so typische Boomer-Shooter sind halt alle Spiele, die neu rauskommen und versuchen, eine Ästhetik und Spielmechanik zu simulieren, wie sie so Duke Nukem 3D und sowas
machen. Ja, stimmt. Ja,
also es ist quasi ein neues Spiel, aber die Mechaniken sind halt so wie Mitte der 90er. Und da gibt es halt echt ein paar coole Sachen. 3D Realms hat so eine Initiative ins Leben gerufen, dass möglichst viele Indie-Entwickler sich bei denen sammeln sollen und ihre Projekte vorstellen. Und die besten werden dann von denen gepublished. Und da gibt es so ein paar Sachen, die sind schon optisch und auch spielerisch fast auf so einem Level wie halt Duke und Shadow Warrior und was es da damals alles so gab und Blood. Ich gucke halt eher so bei den kleinen Sachen momentan, weil ich muss ganz ehrlich sagen, AAA hat mich tatsächlich teilweise so verloren, dass es mich auch nicht mehr abholen kann. Also ich habe für die meisten Sachen habe ich nur noch so ein müdes, boah, sieht das super aus, aber irgendwie storytechnisch, Spielmechanik,
keine Zeit, kein Bock, keine Lust.
Ja, es ist teilweise wie im Kino, man strikt nach Storyboard gehen, so gesehen, weil das ist ja ein Erfolgsrezept, bloß nichts links und rechts dazu nehmen, was die Indie-Entwickler ja nicht machen, die probieren ja wirklich alles Mögliche aus. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht so der Indie-Game-Spieler, weil bisher hatte ich noch keins, wo ich gesagt habe, wow.
Gibt's auch eine Menge Schrott.
Außer Valheim vielleicht.
Aber,
ne? Mich würde Disco Elysium irgendwie doch noch mal reizen und interessieren.
Da brauchst du, glaube ich, richtig viel Sitzfleisch für. Das ist ja ein halbes Buch eigentlich. Ne? Du liest ja nur Dialoge. Und
genau. Das ist so das Problem, wo du denkst dann so, ja, Bock schon, alle sagen, wäre so geil, aber hast du die Zeit und die Muße? Das Problem ist, wenn du abends noch eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde oder einen Kopf hast und danach einfach müde wirst, dann bringt sowas nichts. Seit letzten Podcast habe ich richtig Bock auf Monkey Island 3 noch mal, aber irgendwie drücke ich auch nicht auf Kaufen bei Steam. Also auch wieder die gleiche Thematik. Hast du dafür die Zeit? Hast du dafür die Lust? Du hast es als Kind gespielt. Keine Ahnung, wie weit. Irgendwie verklärte Erinnerung. Also, ihr wisst ja, man ist total weit gekommen. Und nachher hat man wie bei Mario 6 Golden Coins gerade mal eine Münze gehabt. Weißt du, das ist habe ich noch Call of Duty Modern. Nee, Quatsch, Call of Duty World War II habe ich noch gekauft gehabt damals, als ich und Chrisl ja auch Halo angefangen haben. Aber seid mir nicht böse, seit dieser ganzen unschönen Geschichte in der Ukraine habe ich irgendwie gerade gar keinen Bock auf Ballerspiel und Krieg. Das ist so eine Sache, die nervt mich einfach gerade. Die nimmt mir auch den Reiz an der ganzen Geschichte. Komisch eigentlich, aber hat man halt früher nicht gedacht.
Machst du nichts.
Aber es gibt halt auch nur Souls like here, Souls like da. Was ist auch für eine Scheiße? Warum gibt es ein Spielgenre, was heißt...
Ist das wirklich so?
So, es ist ein Spiel so wie Dark Souls. Was ist das für eine Kacke?
Ja, gut, aber ist das nicht...
Ja, es gibt ja auch keinen, das ist wie Gran Turismo-rig.
Gran Turismo,
oder SimCity-ers oder, boah, keine Ahnung, es ist doch...
Ja, doch, das heißt dann Städtebausimulation.
Ja, es heißt Städtebausimulation, aber es heißt nicht SimCity-Likes.
Gut, wenn wir mal fair sind, also ein einziger Vergleich, der mir jetzt direkt spontan einfallen würde, wäre Survival Horror, was Resident Evil ja in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal mit Vorsicht, begründet hat. Eigentlich war es Alone in the Dark, wenn man so will. Mm, weil,
stimmt.
Ne? Aber da diesen Spielen wurde ja auch quasi die feste Kameraperspektive, Horrorelemente, möglichst knappe Ressourcen, das wurde denen ja auch quasi aufgedrückt, ja. Und irgendeiner hat es auch erfunden.
Aber es heißt ja trotzdem nicht Resi-like.
Ja, also, hätte es heißen können, im Grunde, wie beschreibst du halt die gesamte Spielmechanik, die hinterm Souls-like steckt, in einem Wort? Das wird schwierig. Deshalb Souls-like, ja.
Was könnte man denn
Survival anders Horror, nennen?
Hardcore
Pimmel ins Gesicht spiele. Ich habe keine Ahnung.
Ah, also, ja, dann weiß man sofort, das stimmt, ja. Nee, das waren andere Spiele. Du vertust dich gerade.
Also nichtsdestotrotz kann ich nur sagen, es ist doch immer, wenn irgendwas ja, vielleicht in aller Munde ist, beziehungsweise, vielleicht ist ein schlechter Vergleich jetzt. Nee. Immer wenn etwas besonders angesagt ist, versuchen doch Leute auf den Zug aufzuspringen. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich hätte im Strahl kotzen können, weil jedes Spiel wir sind auf einer Insel und müssen uns gegenseitig bekämpfen. Um uns herum ist ein Todeskreis nicht weiter beschriebener Art. Einmal ist es Gift, dann ist es Elektro, dann ist es irgendwas. Und ich dachte so, noch so ein PUBG-Scheiß.
Ah, red nicht das zu laut darüber, der Dennis spielt das.
Zum Kopf.
Nein, nicht du, der andere Dennis. Ach,
der hat ja, aber keine Ahnung, der hat auch eine Xbox.
Oder das war doch genau dasselbe Prinzip. Man hat sich gedacht, ja Leute, jetzt ist gut. Einer hat es einigermaßen gut hingekriegt, ob ich das jetzt gespielt habe und toll fand, sei mal dahingestellt. Aber müssen wir das jetzt bis zum Erbrechen irgendwie durchexerzieren?
Ich frage mich, warum immer noch keiner ein richtiges Takeshis Castle programmiert hat. Ich meine,
Fall Guys, sowas
ähnliches? Ja, so ein bisschen schon.
Ist ja total abgewandelt, aber so ein richtig geiles, mit echten Animationen und Bewegungsabläufen Takeshis Castle, könnte ich mir richtig geil vorstellen.
In Unreal 5 Engine.
Genau.
Ja, keine alles, Ahnung, von mir aus auch in Souls-like Engine.
Souls-like ist gar nicht so hübsch von der Grafik, finde ich. Die ganzen Souls-like-Spiele, die erschienen, sind alle grafisch ja zweckmäßig. Schmutz.
Genau, nee, ja,
das jetzt nicht, aber zweckmäßig. Die sind nicht hässlich, aber auch nicht schön. Die sind zweckmäßig.
Also, ich muss ja sagen, ich finde ja nicht alle Souls-like-Spiele, die rausgekommen sind, schlecht. Also grundsätzlich, die Originalspiele finde ich grandios. Selbst wenn ich auch keiner bin, der jetzt sich damit brüstet und sagt, ich bin der beste Dark Souls oder Demon's Souls Spieler, weil bin ich nicht, weil ich irgendwann in diesen Spielen immer so abgekackt bin, dass ich es einfach nicht mehr weitergeschafft habe. Trotzdem finde ich die gut. Und Hut ab vor Leuten, die sich da so reinfuchsen, dass sie dann wirklich, keine Ahnung, die
Simon und Nils 18 Folgen lang an diesem einen Sekiro-Gegner, ey,
ich mach mich jetzt mal unbeliebt, aber bei den Rocket Beans kann doch tatsächlich überhaupt niemand diese Spiele spielen. Es ist doch einfach nur lustig zu gucken, dass die versagen. Aber so wirkliche Skiller sind, ist da niemand von denen, ja?
Ah, der Eddie ist noch ganz gut.
Naja, egal. Nein. Auf jeden Fall, ich habe halt so ein paar Teile, sag ich mal, die auf den Zug aufgesprungen sind, habe ich richtig gut empfunden. Wie hieß das noch hier? Dieses von Deck 13, von diesem deutschen Publisher, wo man in so einer, was war das? Roboter greifen.
Ja, ich erinnere mich, aber ich weiß
nicht, wie hieß das denn? Ich komme nicht drauf.
Wo man dann
The Search, genau.
Genau, wo man sich dann mit Schrottteilen dann auch
genau, wo man sich dann mit Schrottteilen selbst upgradet, so ein Exoskelett
macht und
dann verschiedene Bauteile. Das fand ich zum Beispiel richtig gut.
Ich glaube auch, dass dieses Genre ganz cool ist. Aber wie du schon gesagt hast, man muss es auch mögen. Ich habe nie etwas mit Beat'em-ups zu tun gehabt, weil ich einfach zu doof war, gewisse Sachen zu drücken in einer gewissen Reihenfolge. Ich war auch nie bei FIFA ein guter Dribbler, weil da musst du ja auch ein gewisses Talent an den Knöpfen haben. Und ich glaube, dass diese Boss-Mechaniken merken und so, das ist so eine Sache, die liegt mir einfach gar nicht. Ich kann fantastisch gut Rennspiele spielen, andere Dinge tun, aber dieses Üben und Lernen und Gegnermechaniken auswendig lernen und abpassen und blocken und also das ist eine Sache, die vergeht mir relativ schnell irgendwo der Spaß. Ich muss dazu sagen, ich habe ja Jedi Fallen Order durchgespielt, eigentlich auch auf einer vernünftigen Schwierigkeitsstufe, bis auf einen Gegner, da habe ich es runtergestellt, weil da habe ich irgendwie gefühlt nach 3 Stunden gesagt, wenn ich das jetzt nicht umstelle auf leicht, dann spielst du es nicht mehr weiter. Und als ich dann nachher gesehen habe, dass auf der Schwierigkeitsstufe, wo ich gespielt habe, auch hier wieder jetzt Simon und Nils gefühlt 3 Folgen dran oder 4 Folgen dran saßen und es gerade mal so gepackt haben, war für mich klar, die Entscheidung war auch richtig.
Übrigens auch ein gutes Spiel. Was so eine Mechanik nutzt oder sich zunutze gemacht hat.
Ja, war nicht zu krass, aber war wirklich angenehm. Ja, keine Ahnung, aber es kommt ein bisschen viel und auch alles an Indie-Spiele baut darauf auf. Klar, es ist gefragt, alle wollen es haben. Aber irgendwann haben wir auch das 20. Hollow Knight und was weiß ich, wie es heißt. Die mag ich ja. Spiele ich auch nicht. Ich weiß nicht, spielt ihr solche Spiele?
So? Ja, Hollow Knight war super. Also das muss ich ja sagen.
Hol mich doch mal ab. Was war denn daran jetzt so super? Für mich ist es einfach nur von links nach rechts quasi. Ich habe Monster Boy und The Curse of Kingdom gespielt, wo auch alle sagen, boah, ist so geil. Ja, es war gut, es war witzig. Ich habe es nicht durchgeschafft. Ich habe im letzten Dungeon verkackt, weil ich hatte alle Formen und alles. Klar, wenn du dranbleibst, hast du es alles drin. Dann machst du 6 Wochen Pause, dann fängst du wieder an und bist komplett aus der Übung raus. Ne? Aber was war jetzt an Hollow Knight so, wo du sagst, das hat mich komplett weggeflasht?
Also grundsätzlich bin ich schon mal ein ganz großer Freund von Metroidvanias. Also das, okay. Da kann man mich immer mit abholen. Jetzt da kommt ist aber schon natürlich
wieder ein Name des Spiels in Genre.
Siehst du? Genau. Beispiel habe ich es mir gar nicht jetzt bewusst gewesen, aber das wäre auch so eine Geschichte, die quasi so viele Nachahmer nach
sich gezogen hat. Wobei, das sind ja zwei Spiele-Dinge, Metroid und Castlevania, ne?
Richtig, nachdem Castlevania eben kein Action-Spiel mehr war, bei Symphony of the Night kam ja der Umschwung, dass man auch quasi eine große Karte hatte, deren Bereiche man eben nur aufdecken kann nach und nach mit Backtracking und allem, wenn man neue Fähigkeiten bekommen hat. Daher dann dieser Merch. Jetzt soll ich dich damit abholen. Genau, grundsätzlich hat man bei mir da schon mal einen Stein im Brett. Jetzt ist immer natürlich es genauso wie bei allen PUBG Battle Royale Varianten oder Souls-Likes, wenn man eben nur versucht, das Ganze zu kopieren, ohne das A gut zu machen und B ein bisschen eigenständig dabei zu bleiben, ist es halt immer noch kein gutes Spiel und man sollte seine Zeit vielleicht nicht damit verschwenden.
Ja.
Hollow Knight hatte für mich A eine super Optik. Die Geschichte war kryptisch, also ich bekam nicht alles auf dem Tablett serviert, ist auch sehr Souls-like, also man musste sich viel reinlesen. Ich fand auch die ganze Welt, also so dieses melancholisch-düstere irgendwie und auch dieses Absurde, dass man irgendwie einen Käfer-Ritter spielt in einer Welt, wo nur irgendwie, ja, erstmal ist diese Welt halt total, ja, untergegangen und man weiß auch gar nicht, was man da so wirklich macht am Anfang. Sowas triggert mich halt immer, dass ich denke, ich brauche jetzt nicht so eine Story, die mir so vor die Füße geschmissen wird. Die Mechanik, also das Spiel hat sich super gespielt. Die Steuerung war 1A. Also man sagt ja immer, wenn man in solchen Spielen dann stirbt, ist entweder das Spiel scheiße programmiert oder man ist selber schuld gewesen. Bei dem Spiel war es einfach zweiteres der Fall, weil es hat einfach gefluppt. Und der Schwierigkeitsgrad passte für mich auch. Also ich musste mich anstrengen, aber es war nicht so, dass ich die ganze Zeit mega frustriert worden bin. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn man sowas halt überhaupt nicht mag, dann ist es halt wieder das x-te Metroidvania / Souls-like. Und, ganz wichtig, was ich auf den Tod nicht abkann, da sind wir bei einem anderen Genre, was halt auch überhand genommen hat, Rogue-Lite oder Rogue-like. Ich mag es einfach nicht, wenn man sich damit rühmt, zu sagen, ey, wir haben...
Ordne doch mal bitte die beiden erstmal vorher ein, für die Hörer, die es jetzt nicht wissen.
Also ich glaube, Rogue-like ist halt... dass man bei, ja, also A ist erstmal alles randomly generated, ja, die ganze Umgebung. Und man verliert, glaube ich, wenn man stirbt, fängt man mehr oder weniger bei Null an. Und bei Roguelite behält man immer noch einen gewissen Fortschritt. Genau. Ich kann mich jetzt irren, aber
Ich glaube, das war so, das sind ja die ganzen Spiele, wo du dann zum Beispiel so eine Basis hast und von dort aus immer wieder und immer wieder und immer wieder losziehst, um was zu suchen, zu finden, dich aufzubessern, was auch immer. Genau.
Genau. Genau. Das Problem dabei ist halt immer, es wird halt immer als der unendlich, also niemals aufhörende Spielspaßgarant dargestellt.
Naja, dass man ja Moonlighter gespielt, ey.
Genau, dass man ja prozedural, wie das so toll heißt, auf Neudeutsch generierte Level hat. Was für mich aber oft einfach nur Laziness ist. Mhm. Ja, einfach nur, da sind Leute, die stecken das Prädikat da drauf, ey, du hast hier quasi ein unendliches Füllhorn an Leveln und immer wieder neu kombinierte Gegnerplatzierungen und hast du nicht gesehen. Aber die Level sehen halt aus, als hätte einfach irgendein Computeralgorithmus die dahin geklatscht. Nichts Besonderes, langweilig, kein Wiedererkennungswert. Das ist jetzt eine sehr, sehr subjektive Meinung, aber das nervt mich halt immer. Weil es gibt so viele schön designte Rollenspiele, wo wirklich Designer von Hand sich überlegt haben, warum dieser Baum da steht und dieses Haus anders aussieht als das daneben.
Ja.
Sowas geht da total verloren und das kotzt mich halt an, dass das immer so als das Nonplusultra sich über auch ganz oft auch in den Klappenbeschreibungen der Spiele dann über andere Spiele stellt. Sondern Motto, die sind ja nicht zufällig generiert. Das kann ja nicht so gut sein.
Genau, das kann ja nicht so gut sein. Wobei, ich sag mal so, bei Horizon hat man es eigentlich gemerkt, ich würde mal schon stark behaupten, dass die Welt dort von Hand entwickelt wurde. Also natürlich hat den Computer wahrscheinlich das grob generiert und dann per Hand alles. Aber da hat alles wirklich Hand und Fuß, was wo steht. Und du siehst, dass es halt realistisch wirkende, lebhafte Welt ist. Bei diesen generierten Spielen, du hast halt dann, also ich glaube, das gute Beispiel ist, auch wenn es Spaß gemacht hat, ist Division 1, die Untergrundmission. Du bist ja da wirklich, das waren dann 2, 3 oder 5 Level, je nachdem welche Schwierigkeitsstufe, durch computergenerierte Levels gelaufen. Und im Grunde hast du immer alles schon gesehen gehabt. Es gab dann mal die Kanalisation, dann die U-Bahn, dann irgendeine Disco und hast halt die Gegner mal platt geknallt und irgendwann wusstest du, wo stehen die überhaupt. Ist im Grunde genau das Gleiche. Gut, bei Division hat es Spaß gemacht.
Weil Division ja, 1 einfach Spaß gemacht hat. Ja, Setting war ganz cool und so, aber ja, wobei das ja ein Loot-Shooter.
Looting, schon wieder der nächste. Guck mal, es gibt ganz, ganz viele Genre-Oberbegriffe, die irgendwann mal einer für sich erfunden hat und jetzt haben es ja, ganz stimmt. Viele.
Das ist ein Third-Person-Loot-Shooter, während zum ja. Beispiel es dann auch First-Person-Loot-Shooter gibt.
Borderlands, ja, wobei genau. da ist kein Spieletitel drin, wie bei Metroidvania.
Nee, das jetzt nicht, genau. Aber stimmt. Halt ein Genre, so ein Unter-Genre.
Warum gibt es keine Quake-esken Spiele?
Das sind Boomer-Shooter.
Oder Half-Life-Likes.
Haben wir ja vorhin schon gesagt.
Da könnte man richtig schöne Wortspiele draus machen.
Ja. Also ich will abschließend würde ich glaube ich dazu sagen, jedes Genre hat da seine Berechtigung, nur wenn es halt übertrieben wird und dann ein ganzes Quartal oder wie lang alle nur noch sich darauf stürzen, dann nervt es halt einfach. Ja, dann hat man keinen Bock mehr, denkt, die Leute können ja auch was anderes noch machen.
Ist es so, dass die Leute es so extrem machen, weil einer macht was, verdient Geld damit und dann denken sich alle, alles klar, an den Cashpool müssen wir ran? Ist klar, diese freie Art oder diese Spieleentwickler-Freiheit, die es mal gab und ich verwirkliche mich selbst und meine Idee, muss die zurückstecken in der ganzen Business-Thematik?
Ja. Also bis zu einem gewissen Grad ja, weil ich glaube, heutzutage wird so viel Geld mit Videospielen generiert wie noch nie in der Geschichte und es ist auch kein Nischenmedium mehr. Ich glaube, das haben wir im Podcast auch alle Tage mal wieder erwähnt, dass das schon lange kein belächeltes Nerd-Hobby mehr ist, wenn man weiß, dass Firmen damit mehr Geld umsetzen als, keine Ahnung, Disney mit einem neuen Star-Wars-Film, dann weißt du, wo der Wind herweht. Und klar, Indie-Entwickler kann man jetzt nicht mit großen Studios vergleichen, aber jeder will ja ein Stück vom Kuchen ab. Und wenn man nicht ganz so ein großer künstlerischer Freigeist ist, der sagt, da scheiße ich drauf und ich verwirkliche nur meine Vision und wenn ich Glück habe, kommen auch noch Leute, die mir quasi widerspiegeln, was ich da gemacht habe, ist super, aber das müssen ja nicht viele sein, aber hauptsächlich geht es mir darum, mein Ding umzusetzen, dann musst du schon irgendwie oder dann bist du schon im Zugzwang, glaube ich, in dem Moment irgendwie da aufzuspringen.
Ich muss, wenn man über solche Geschichten redet, so Spieleentwickler verwirklichen, das Next Big Thing und so, ich weiß nicht wieso, aber ich muss immer noch daran denken, kennt noch wer Daikatana?
Boah, ja, klar.
Dieser riesige Elefant im Raum. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe das Spiel nie gespielt. Also, es ist so omnipräsent im Gehirn drin. Und John Romero war es, ne?
Ja.
Also, warum habe ich so ein unnützes Halbwissen im Kopf? Also,
Frank, das ist ja so dermaßen gehypt worden. Ja gut, der hat halt damals auch Doom mitentwickelt mit John Carmack und sowas. Aber das ist so dermaßen in die Luft geworden, aber es ist trotzdem Ranz gewesen.
Ein Klassiker von Too Big to Fail. Mhm. Also wenn man halt sagt, irgendwie ich bin John Romero, genau, und ich habe halt immer die besten Level gemacht und ich habe alle Klassiker des Genres bei id Software, da war ich immer dabei, Doom, Wolfenstein, keine Ahnung was. So, und dann alle Leute machen eigenes Spiel und diese Echokammer des sich Hochhypens gegenseitig, ne?
Ja.
so, man kann diese Erwartung überhaupt nicht erfüllen. Und dann ist man noch vielleicht jemand, so wie ich glaube, John Romero war auch nicht der beste, Wirtschafter, was so Firmenleitung angeht. Das war halt ein Typ, der saß vor seinem Rechner und hat irgendwie Level kreiert, aber hatte keinen Bock auf das Ganze drumherum, was so eine Firma mit sich bringt, und hat es halt voll verrafft, over budget und hasse nicht gesehen und hier und da und viel zu lange entwickelt. Also der hätte nicht alles in Personalunion machen müssen, dann wäre es vielleicht besser geworden. Lustig bei Daikatana ist, ich habe jetzt letztens noch mal gesehen, nach Jahrzehnten hat jemand einen Patch dafür rausgebracht, mit der Versionsnummer 1.3, die das Ganze, quasi alle Fehler, die Romero macht, ausbügelt. Also die KI wird irgendwie gepatcht, widescreen, und es sollen richtig, richtig gut spielbare Spiele geworden sein. Also nur so zum Thema, wer es nochmal probieren möchte, ne, hat jetzt die Chance, bei GOG kaufen und dann Patch drüber ziehen. Fertig. Ja,
super.
Gibt es, glaube ich, auch für unter einem Euro oder Dollar bei Steam, ne?
Was? Okay.
Ja doch, 83 Cent gerade, habe ich gerade gesehen.
Weil ich sag mal so, wenn die Fans so findig sind, hier für Daigatana noch ein Pitch aus, dann sollen die einfach mal die Duke 2001 Daten nehmen und daraus mal ein vernünftiges Spiel bauen, nicht so wie Gearbox es gemacht hat.
Gibt Daigatana sogar für ein Nintendo 64.
Was?
Ja. Das war eine schlechte Version, wo man unheimlich
viel rausnehmen musste. Mit unglaublich viel Nebel.
Ja, natürlich.
Immer Nebel war das damals total eben.
War schon, als du die Konsole aufgemacht hast. Ne? So, ist da, Nebel,
Krass, ey. Aber es ist so präsent im Kopf irgendwie, ne?
Ja.
Also bei unserer Generation jetzt. Dennis kennt
da
wahrscheinlich.
Mann, das liegt wahrscheinlich daran, dass in gefühlt jeder zweiten GameStar-Ausgabe damals, die ich mir damals geholt habe, Ende der 90er, ein Bericht über Daikatana auch drin war. Von wegen, und jetzt gibt's das hier und jetzt ist, und der Release nähert sich, ist leider verschoben worden.
Drei Jahre lang haben sie es verschoben, ne?
Von aber 97 ohne Witz,
auf 2000. Wenn nicht sogar viel länger, ich weiß es nicht.
Auch wenn wir gerade wieder von Hölzchen auf Stöckchen kommen und, glaube ich, an unseren eigentlichen Themen hart vorbeischrappen. Jetzt, wo Christoph gerade gesagt hat, die sollen mal lieber die Version vom Duke von 2001, die auf der EA mit diesem legendären Trailer gezeigt worden ist, rausbringen.
Geiler Trailer.
Ohne Witz. Wenn das irgendwie einer, also diesen Bild, der da jetzt geleakt ist, wenn den einer zu Ende programmieren oder aufpolieren könnte, das würde ich dreimal lieber spielen als Duke Nukem Forever.
Würde ich mir auch sofort holen.
Jetzt überlege ich doch mal, dieses Ding wäre wirklich rausgekommen und hat so von der Grafik, was kommt so in der Zeit, was war in der Zeit, ist so rausgekommen?
Da gab es gar nicht so viel. Das liegt ja genau zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2. Das heißt, die Grafik, die wir da sehen, ist eigentlich wirklich State of the Art von 2001, finde ich.
Genau, das erinnert mich so ein bisschen an das erste Unreal Tournament oder solche Sachen irgendwie in die Richtung so ein bisschen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ist das von 99? Ich glaube, ja.
Multikill.
Ich überlege gerade, was 2001 rausgekommen ist, was grafisch passen würde. Ich habe jetzt gerade nichts auf. Auf jeden Fall, dieser Sweet Spot für
GTA 3 ist 2001 rausgekommen.
Ja gut, müsste ein Ego-Shooter schon so gesehen sein.
Genau, irgendwie, das müsste man mal gucken, was es.
Ich weiß, dass Red Faction kam raus.
Halo kam 2001 raus.
Ja, das
auch. Ich auch.
Das ist grafisch, finde ich das jetzt, das ist jetzt grafisch, aber auch nicht unbedingt besser gewesen als, also wie gesagt.
Devil May Cry kam auch raus 2001, das war nicht so schlecht von der Grafik.
Egal, auf jeden Fall Fakt, ich würde dieses Teil spielen, wenn es einer fertigstellt. Ja. Wahrscheinlich ist es dreimal besser als das, was wir da bekommen haben. Viel zu spät.
Wahrscheinlich.
Wisst ihr, was 2001 rausgekommen ist?
Oh nein.
Jetzt kommt's.
Operation Flashpoint.
Oh, was? Gute Überleitung.
Ich dachte schon, es kommt irgendwas Fieses, aber nein. Das haben wir so gesuchtet, dieses Spiel.
Ja, so richtig mit Online-Liga und so. Mit
Wobei das Team.
Nein, es war bei Cold War Crisis, war, glaube ich, das irgendwas 2001 rauskam. Aber ich dachte, die Überleitung,
passt schon. Wir haben es als erstes, jetzt komme ich wieder zu GameStar, das haben wir beide als erstes auf dem heimischen PC jeweils für uns alleine gespielt, weil auf der GameStar eine Demo dabei war. Da gab es zwei Missionen, die du spielen konntest. Und ich glaube, ohne Multiplayer-Modus. Aber selbst dann, ich hatte damals den Pentium 1 266 MHz MMX-Prozessor mit der Riva-Karte oder Voodoo-Karte, die ich schon drin hatte. Das Ding pfeifte aus dem letzten Loch. Aber das Spiel sah unabhängig davon damals geil aus, heute richtiger Rotz. Und dann erschien
das Spiel irgendwann. Das pfeifte genauso wie du, wenn der BMP aufgetaucht ist in der ersten Multiplayer-Mission.
Ja, die Koop-Mission, die da drin war, die war mega geil. Und dann haben wir das, da kam das Spiel raus, wir haben es direkt gekauft, Opa zum Flashpoint, Cold War Crisis. Ich weiß noch immer noch, wenn das Setup lief, kam immer so ein Bild und dann stand da mal, if you see the flash, it's already too late. Stand im Setup drin. Das war schon cool. Und boah, unendliche Weitsicht und ganz viel Militärspielzeug und ja, im Vergleich zu heute dermaßen hässliche Grafik, aber es war einfach
geil. Aber top irgendwie vom Gefühl. Also wir waren ja danach, wie gesagt, in so einer National Assault Force, kurz NAF, in so einem Online-Clan, wo dann irgendwie auf so Maps halt vorher Sachen festgelegt wurden und dann, ey, wir haben an einem Tag im Multiplayer mit beiden PCs da gesessen, haben einfach bei der Mission 2 Stunden in irgendeinem Busch gelegen und haben einen Hubschrauber gehorcht und wir haben gedacht, wir sind wirklich mitten im Krieg. Also das war
ja, war so eine Real War Liga war das. Das hat richtig Fun gemacht. Also,
wir haben zusammen in einem Zimmer gesessen und haben uns angeflüstert.
Und das war in dieser Liga war das dann so, dass das dann noch ein bisschen minimalisiert worden ist. Das hat minimalisiert worden ist. Das heißt, du hast auf Entfernung auch nicht mehr erkannt, ob Freund oder Feind und so weiter. Und da gab es dann auch tatsächlich Situationen, wo man sich gegenseitig beschossen hat. Also kurz erklärt zu dieser Liga. Es waren, ich weiß nicht, wie viele Leute damals auf den Server durften bei Operation Verschluss. War ja schon für damals eine sehr große Stückzahl.
Und 64 waren glaube ich, drauf.
64, insgesamt. Genau. Das heißt, es haben dann so gesehen 30 gegen 30 gespielt, weil es waren ja noch Schiris dann immer mit an Bord. Und wir waren ja meistens mit 10, 12 Leuten vertreten mit unserem Clan und dann waren noch andere mit dabei. Dummerweise waren die manchmal nicht in der Lage, einfach miteinander zu kommunizieren. Und ich weiß, dass wir mit unserem Trupp mal durch so einen Wald gelaufen sind. Und auf der anderen Seite vom Hügel tauchten plötzlich Köpfe auf.
Ja, und das war ziemlich dumm.
Wir waren nicht in der Lage, oder zumindest dieser Offizier, der bei uns da war, der dazu da war, mit den anderen zu kommunizieren, war nicht in der Lage, weil keiner hatte Ahnung davon großartig, herauszufinden, wer ist das jetzt? Also hat man sich angefangen, irgendwann gegenseitig zu beschießen, bis man dann festgestellt hat, oh, wir gehören ja doch zu den Amerikanern in der
Hinsicht. Aber da lagen schon 6 Stück im Staub.
Und dann lagen schon welche im Staub, genau. Oh, das war so ein Chaos teilweise, weil du halt entweder Leute hattest, die waren gerade mal, sind gerade mal aus dem Stimmbruch raus gewesen und meinten, wir sind jetzt die Oberkings. Oder du hast Leute da gehabt.
Da gehörten wir aber auch zu, ne?
Naja, wir waren ja schon länger aus dem Stimmbruch, wir waren schon längst volljährig da. Aber unabhängig davon, wenn wir gespielt haben, haben wir vernünftig gespielt. Auch wenn wir nicht geschafft haben, den Panzer zu zerstören und ich einmal aus Versehen in der Basis eine Granate fallen gelassen habe. Aber das war teilweise so ein Chaos, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Also was?
Nur mal so zur Einordnung. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Das Bohemia Interactive sind ja, glaube ich, Tschechen, kann das sein?
Die kommen irgendwo aus dem Osten, ja.
Genau. Und ich habe es gerade noch mal nachgelesen, weil ich nicht mehr wusste. Ich habe das damals auch gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Add-on-Pack Resistance noch gespielt habe, aber dieses Cold War Operation Flashpoint Cold War Crisis definitiv. Mhm. Ich kann das nur wiedergeben, was ihr gesagt habt, und zwar dieses, damals war die Grafik, ich weiß nicht, ob sie damals schon nicht so gut war oder einfach aufgrund dieser gigantomanischen Ausmaße, die sie da darstellen wollten. Eine gesamte Insel, glaube ich, irgendwie, die in so einen fiktiven, oder war es da ein richtiger? Also war es dann wirklich?
Nee, das war fiktiv.
Okay, das war auch fiktiv. Man wurde da ja irgendwie dann auf diese Insel gesetzt und musste dann halt eben diese Insel verteidigen. Und ich glaube einfach diese Dimension dieses Spiels, da musste man halt an einigen Stellen die Grafik halt runterschrauben. Ich weiß nur, dass die Charaktere alle aussahen wie so Holzmännchen mit Stahlhelm und die Gesichter waren wie so Texturtapeten vorne aufgesetzt, als ob die das Gesicht da angeklebt hätten.
Ja, und dann die irgendwie haben so in die Leere geblickt immer.
Genau.
Umso schlecht die Modelle aussahen, umso super war das Waffenhandling und das Waffengefühl, die einzelnen. Das war wie, und die Fahrzeuge.
Solange die nicht die Physik-Engine rumgesponnen hat und der Panzer plötzlich rumhüpfte, aber wenn das weg war, super.
Ich weiß, dass ich immer in so einem Lader rumgefahren bin, in so einem Zivilwagen und bin dann immer gegens Haus gefahren und habe dann irgendwie die ganzen, Gartenzäune mitgenommen mit dem Teil und so.
Also cool. Wenn du einen Panzer gefahren bist, dann hast du auch richtig die Schwere des Panzers in dem Fahren, in der Emotion gemerkt. Während du, keine Ahnung, wie gesagt, Motor oder Helikopter, also das Spielgefühl war einfach super, irgendwo ein Stück weit. Und was ich extrem fand, also weil ihr gerade von der Weite gesprochen habt, wenn man dann irgendwann mal von einer in die andere Stadt wollte auf dieser Insel, die hießen, glaube ich, Evron,
Malden und ich glaube noch irgendein, ich weiß nicht
genau. Irgendwann war so eine russische Nummer. Da bist du teilweise auch mal eine Stunde, zwei gelaufen, bis du dann da in dem anderen Gebiet warst. Also das waren wirklich Dimensionen und du hast das Gefühl gehabt, ach scheiße, ich muss da jetzt hin, aber ich habe kein Fahrzeug. Ja, dann mal los und mal vorsichtig sein, weil es könnten ja überall Gegner auf dich warten. Die Dimension war schon ziemlich geil.
Ja, also das, was ihr vorhin noch gesagt habt, mit dieses Gefühl, was das Spiel transportiert hat. Also A, es ist ein fantastisches Multiplayer-Spiel gewesen. Mhm. Also diese Art, sich zu organisieren auch, halt irgendwie zu gucken. Man kann ja nicht einfach irgendwie blindlings über die Karpaten laufen, weil wenn man sich nicht in Deckung bewegt und wenn man halt übers offene Feld läuft, dann ist es halt wie, ich sage jetzt mal nicht, dass ich wüsste, wie es ist, aber im echten Leben ist man nur mal ein leichtes Ziel und so war es in diesem Spiel auch. Ja. Also musste man sich an Waldrändern bewegen und wie auch immer und gucken, ob man irgendwie in die Stadt dann an der Seite, an der Flanke irgendwie entlang geht und so weiter und so fort. Also alles super taktisch und dieses Gefühl, wie man sagt, okay, muss ich Lauf- oder Fahrtwege in Kauf nehmen, um mein Missionsziel zu erreichen, was dazwischen alles passieren kann, ja, immer diese Angst, komme ich da überhaupt an, plus halt wirklich, das mag sich jetzt, wie gesagt, in der Erzählung als langweilig anhören, aber wenn man wirklich gemerkt hat, okay, da unten beschießt mich irgendwer aus einer Stadt auf einen Hügel, wo ich gerade bin, wie schnell man sich da wirklich in den Dreck geschmissen hat, um zu gucken, dass man nicht getroffen wird und dann so ein Schusswechsel, der dann wirklich, also man über die Entfernung, was ja realistisch eben war, war nicht wie irgend so ein Doom, sondern man hat dann wirklich daneben geschossen und was weiß ich nicht, was da noch alles mit Faktoren mit reingespielt haben. Und dann hat so ein Gefecht halt genau lange gedauert, weil man entweder nicht sehen konnte, Freund und Feind nicht auseinanderhalten konnte, etc. etc. Was weiß ich, Wind, Pipapo, was da alles mit reingespielt hat, dass die Kugeln abgedriftet sind und so weiter. Muss man selber spielen, um diesen Effekt halt haben, weil aus der Erklärung hört sich das an wie, boah, da liegt man 5 Stunden in dem Gebüsch und es passiert nichts.
Genau. Ne? Aber warum wir jetzt ja zu dem Thema gekommen sind, ist ja eigentlich relativ einfach. Es ging ja weiter mit Operation Flashpoint, beziehungsweise es kam ja Operation Flashpoint 2. Das war aber von THQ und hat eigentlich nichts mehr mit dem Original zu tun gehabt, außer den Namen. Weil ich glaube, entweder haben die sich nicht einigen können oder zerschritten mit dem Publisher und dann hat Bohemia,
ja.
Genau, Armored Assault entwickelt. Das ist dann der eigentliche, wirkliche Nachfolger. Und jetzt vor kurzem kam ein Trailer für Armored Assault, wie heißt das?
Reforger,
genau. Das ist eigentlich Operation Flashpoint.
Es ist eigentlich Cold War Crisis Remake, genau.
Genau, so. Nur halt mit aktueller Grafik. Das Spiel, also dieses Reforger ist eigentlich nur eine Vorstufe zu Armored Assault 4. Das soll ja so auch als Sandkasten dienen für die Entwickler, als auch für die Community, die sie dann dabei unterstützen können, sagen wir mal, das kann man verbessern, das etc. und so weiter, Dinge ausprobieren. Leider ein reines Multiplayer-Spiel, wobei ich gehe mal davon aus, dass da bestimmt auch einen Koop-Modus gibt oder sowas. Und normalerweise müssten wir uns mal alle hinsetzen und das mal gemeinsam spielen.
Hätte ich auch ehrlich Lust drauf. Und so teuer ist es auch gar nicht.
Nee, 30 Euro.
29, genau, 29
Euro. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Also, das sollten wir auf jeden Fall machen. Da finden wir schon mal ein oder zwei Abende die Woche, wo man sich da mal 2 Stunden mal dran setzen kann. Ja.
Aber da, nachdem ich gesehen habe, das grafisch ist natürlich State of the Art, aber irgendwie hat man sich sofort heimisch gefühlt, fand ich, weil halt die Fahrzeuge, die Waffen, alles so von früher halt war. Coole Sache.
Ja, es war damals schon geil. Das war so unfassbar groß in sich alles, ne? So wenig greifbar. Aber ich weiß noch, diese Multiplayer-Mission, wenn am Anfang der BMP da kommt.
Ja, wo du dieses kleine Dorf einnehmen musst.
Ne? Genau, dann haben wir immer mit dem Raketenwerfer, mit dem Lore, haben wir uns hingestellt, haben dann versucht, den BMP auf Entfernung wegzudonnern, weil wenn der einmal in der Stadt war, hast du mich echt verloren gehabt.
Und dahinter kam ja dann immer noch der LKW, den du auch noch wegblasen musstest. Ich glaube, da haben wir dann meistens Minen gelegt oder sowas. Ah, das war schon ein ziemliches Abenteuer. Und das war, glaube ich, die erste
Koop-Mission.
Oder die einzige Koop-Mission. Ja, auf Entfernung vorhin. Du hast dann manchmal die Explosion gesehen und dann kam erst der Ton. Also selbst das ist ja schon berücksichtigt worden. Aber so viel wir jetzt gelobt haben über das Spiel, eins war echt fies, war die Hauptkampagne vom Originalspiel. Die war so furchtbar langatmig und bevor die erstmal richtig losging, bist du alt und grau geworden. Dann kam ja ein Add-on und dann kam noch ein Add-on. Das Add-on hat, glaube ich, eine neue Insel hinzugefügt und eine Kampagne aus der Sicht der Resistance. Und das war echt cool, weil da haben das die Erzählstruktur deutlich verbessert worden. Und das ist sogar, habe ich sogar durchgespielt, wenn ich das Hauptspiel nie durchgespielt habe.
Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt kein typischer Ego-Shooter gewesen.
Nee, nee.
Man wird beballert und Energie geht weg. Sondern nee.
Ein Treffer und du
bist in der tot. Regel, in der Regel hat ein Treffer dazu geführt, dass die Sache erledigt war. Oder halt, du warst so angeschlagen, dass du halt umgefallen bist oder so. Das, eigentlich war dieser...
Stimmt, das gab es ja auch manchmal, wenn du einen Beintreffer hattest oder so, dann bist du aufgestanden, losgelaufen und dann 5 Schritte später wieder hingefallen.
Genau, und die einzige Möglichkeit, die du hattest, war dann quasi auf dem Boden zu bleiben und zu robben und halt zum Sunny zu kommen, weil der Sunny konnte dich letztendlich verarzten.
Aber auch nur teils. Der hatte ich, glaube ich, nicht komplett wiederherstellen können immer.
Ah, ich weiß, das weiß ich nicht mehr so ganz,
glaub, aber es war das heißt, wenn, so. Wenn du einen Armtreffer hattest, hast du ja ziemlich gewackelt mit der Waffe, danach hat er dich in Anführungsstrichen geheilt, aber du hast immer noch gewackelt. Weiß ich jetzt nicht mehr, genau, schon zu lange her.
War schon cool, Ich weiß auch noch, dass wir auf der Hauptinsel dann so Sandbox-mäßig auf dem Flughafen oben alle Sachen hinpacken konnte, sondern sind wir mal dahin, haben uns mit den Kampfjets und den Helikoptern und so richtig gegeben.
Ja, der Editor, der dabei war. Carsten, was wolltest du sagen?
Genau, was man ja auch nicht vergessen darf, dass die Reihe, also jetzt Operation Flashpoint oder beziehungsweise auch jetzt später Arma, ja dafür gesorgt hat, dass auch sehr berühmte Ableger daraus entstanden sind. Man denkt jetzt nur an DayZ zum Beispiel.
Stimmt, das ist sehr kontroverse DayZ-Entwicklungsgeschichte.
Genau, was dann irgendwie lange Zeit als Free Mod entwickelt worden ist, so im in so einem Limbo-Zustand, der irgendwie nie abgeschlossen worden ist so richtig. Und dann hat man sich entschieden, das Ganze als Standalone-Game rauszubringen, was glaube ich bis heute auch nicht wirklich fertig ist. Also man hat gleich weitergemacht, wo man aufgehört hat quasi, mit nichts.
Ja, diese Zombie-Survival-Shooter-Spiele genau. Da. Ja, ja.
Und es gibt ganz krass, habe ich mal gesehen, ganz krasse Role-Playing-Server für Arma 3.
Ja.
Wo wirklich irgendwie das ganze Spiel so umgemoddet ist, dass man es kaum noch erkennt. Also mit Räuber und Gendarmen, würde ich fast sagen. Also einige Leute sind die Waffendealer oder Hehler oder irgendwas. Und die anderen sind halt Polizisten und Zivilisten. Und die leben alle auf dieser Insel und spielen dann den ganzen Tag irgend so ein Roleplaying-Gedöns. Also das ist schon echt krass, was sich daraus entwickelt hat.
Wie bei GTA.
Genau.
Real-Life-Play-Dings-da-Bumster. Ja, stimmt. Da gibt's wobei unabhängig davon, was mir gerade so eingefallen ist, irgendeine Newsseite hat als, das ist jetzt ein bisschen her gewesen, oder sogar auch jetzt zum Ukraine-Krieg, es gibt Aufnahmen von einem russischen Flakpanzer, was in die Luft schießt. Und das sieht sehr realistisch aus und das hat irgendein Newssender als Einspieler verwendet.
Oh nein,
das ist sowas von peinlich. Und das wurden als echte Aufnahmen abgetan. Da dachte ich mir dann auch so, oh Mann, die haben bestimmt richtig gut aufgepasst. Aber ist halt eine Real War Simulation. Ach, das hat Spaß. Ach, der Dennis schickt gerade Screenshots, genau. Das sah so furchtbar fies aus. Du konntest aus der Ego-Perspektive sieht oder. Sieht gar nicht aus
so fies aus. Wenn du
wenn du es live am PC spielst, ja, ich hab's mir ja geholt.
Ist okay. Aber wenn du jetzt bei Dennis bist und du haust halt auf eine 15 Zoll Röhre,
dann sieht's super aus.
Dann wird's gar nicht schwer. Und du siehst auf dem einen Screenshot, also, und um den Hörer mal zu zählen, da ist einer, man hält die Waffe, im Hintergrund ist ein Berg mit einem Wald oben drauf. Und du siehst selbst auf dem Screenshot, dass dieser Berg echt weit weg ist und Deckung bietet und so. Und wenn da oben ein Scharfschütze liegt, da ja, viel Spaß.
Ich muss an der Stelle noch mal kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin ja manchmal ein gehässiger Mensch und manchmal schreibe ich ja auch der aktuellen Generation vor, dass sie so ein bisschen stumpf und nicht ganz so informiert ist, nennen wir es mal so. Und da habe ich doch letztens Candy wieder sehr. Noch viel besser. Und zwar habe ich letztens gesehen, es gab mal wieder einen sogenannten TikTok-Trend.
Eieiei.
Ja, ich habe TikTok nie genutzt. Ich werde es auch nie nutzen, nie installieren, nix. Auf jeden Fall habe ich davon gelesen, dass ja die Generation Z oder Sie, wie sie sich jetzt nennen. Ja, nee, Millennials sind das nicht. Das ist schon ein bisschen weiter, Dennis. Das sind nochmal die. Das sind jetzt die aktuellen quasi, die jetzt so um die, weiß nicht, müssen wir mal nachgucken, wahrscheinlich um die 18 sind. Dass da ein Trend rumging, man sollte sich doch für die Generation Z, um Flagge zu bekennen, ein Z auf den Arm tätowieren als TikTok. So, es war halt ein Z, wo in der Mitte nochmal so ein Querbalken durch ist.
Junge.
So, und dann kam der Gag im Sinne von, Leute, wenn ihr sowas macht, wäre es doch mal gut, vorher im Internet gegenzuchecken, ob nicht schon mal jemand dieses Symbol benutzt hat. Und wir reden jetzt nicht vom aktuellen Konflikt in der Ukraine, sondern darunter hat jemand nur kommentarlos ein Foto gepostet und sagte, wenn du denkst, du machst einen TikTok-Trend mit, aber in Wirklichkeit hast du dich bei der Waffen-SS eingeschrieben und dann siehst du das Emblem. Das war schon wieder so,
Ja, gut. Das ist ein Knaller, ey. Die sind alle so Panne, ne?
Egal, Anni muss da drauf, Ahmed Assault ist eine coole Sache und vielleicht gucken wir uns das ja mal an. Vielleicht wäre das auch ein Thema für die Streaming-Idee, die wir haben.
Jo, das Waffen-SS-Logo ist wirklich so. Das war von der SS-Panzerdivision.
Ja, genau. You suddenly joined the SS-Panzerdivision. So ja, schnell kann es gehen.
Ja. Die haben auch so cool. Dinger gehabt, die aussehen wie Smileys. Also da muss er echt aufpassen. Sogar ein Doppelplus.
Ja, und erst die Windmühle der Toleranz, ne? Die ist auch.
Oh, apropos Windmühle Toleranz und das Verbotene. Darf man das eigentlich benennen? Ja, man darf ja davon drüber sprechen.
Klar, du darfst sogar, natürlich. Das ist jetzt.
Also, ich habe einen Siedler auf dem Trödelmarkt gekauft, Siedler von Catan. Und zwar eins der ersteren Exemplare, wo noch alles aus Holz ist.
Ja, eins von 1933.
Nein. Ich weiß nicht, Ende der 80er, Anfang der 90er. Also okay. Wirklich top in Schuss. Total schön. Mir ist das nicht aufgefallen, aber nach der letzten Brettspielabend mit Chris und Katha und der lieben Mickey, also meiner besseren Hälfte, hat Chris rausgefunden, dass man mit den vier Siedlungen, die man hat, wenn man die zusammenlegt, ein Hakenkreuz formen kann.
Oh mein Gott. Das ist so wie Illuminati confirmed, ne? Nazis confirmed.
Es ist ein bisschen komisch. Und dann einen Tag später habe ich auf Twitter ja gesehen, dass einer dieses MB-Panzerschlacht oder Panzer-Dingensbumster gepostet hat, dieses Spiel. Das ist von 8 bis 80 Jahre zugelassen. Ha, ein Witz, dass da plötzlich eine 88 bei rumkommt. Weil alles ist von 0 bis 9, aber das ist von 8 bis 80 Jahren zugelassen.
Also ich weiß ja nicht. Ich habe es im Internet gelesen, die erzählen nur die Wahrheit. Das Internet lügt nicht. Das Spiel ist übrigens von 1995.
Okay. 1995. Mhm. Guck mal, sieh an. Mhm. Er wird übrigens gehandelt für 40 Euro, aber ich habe es für 3 Euro auf dem Trödelmarkt bekommen.
Ja, guck.
Das war schön.
Konntest du nicht liegen lassen, ne? Musst du mit.
Holy Grail halt. Holy Grail der Brettspiele.
Dein Jahrhundertfund des Jahrtausends oder so.
Na, ich muss übrigens, apropos Jahrhundertfund, ich muss mich auf einmal loben, dass ich für das Sunset Riders gefunden habe am Wochenende, was der Dennis auch in seine Sammlung übernimmt. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich bei dem Typ nicht die anderen Sachen auch noch mitgekauft habe. Aber ich muss dazu sagen, das war so ein kleiner Flohmarkt in Fellbad in der Innenstadt, der eben nur einmal im Jahr ist, wo nur Private rum. Also waren jetzt nicht viele Stände, waren vielleicht 30 Stände oder so, ne? Und dann laufe ich da so lang und dann gucke ich noch so und dann habe ich noch einen von der Börse getroffen, einen der Händler da, der mit diesem von Family Games, glaube ich. Ach, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, und dann gucke ich, da liegen da diese Mega Drive-Spiele bei dem einen Typen auf dem Boden und noch irgendwie ein bisschen Game Boy und Wii und so. So ganz gemischt, ne? Aber. Und dann gucke ich da und ich sag, ja, was möchtest du dafür haben? Dann sagt er mir einen Preis. Und dann, ich sag jetzt nicht, welcher Preis, das ist egal. Und dann sage ich, ja, okay, pass auf, ich gebe dir das dafür. Da schreit er mich voll an. Bezahl den Preis, wie ich dir gesagt habe, oder leg hin und verpiss dich. Boah. Oh, Becky ist schon voll aus der Hose. Die will ich, glaube ich, gar nicht. Ey, dein Scheiß kannst du behalten. Die Leute sind schon am Lachen. Ich dachte mir, fuck, du kannst jetzt zwei Dinge machen. Entweder kannst du mir jetzt das Scheißding einfach da hinlegen und sagen, behalt den Dreck. Oder, weil das ein guter Zustand war, bleib cool, sprich vernünftig, gib ihm die Kohle und irgendeiner wird sich freuen. In dem Fall Dennis, ne? Und dann, ich sag, kann man gar nichts machen. Na, ich hab doch gesagt, hier ist kein... Ich sag, ja, ich dachte, wir sind auf dem Trödelmarkt. Ist mir scheißegal. Ich sag, hier haben sie ihr Geld. Ich wünsche Ihnen
ganz schön...
Ich wünsche Ihnen unabhängig davon trotzdem noch einen schönen Tag. Vielleicht haben sie irgendwann mal bessere Laune. Da hat er mich voll doof angehört, wenn er mir gleich noch einen reinhauen würde, aber ey, einfach so hyper.
Aber das Geld hat er trotzdem genommen.
Ja, genau, das Geld. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben.
Und ich dachte so, ich mach mal so richtig einen auf cool wie Dennis und sag einfach voll den unverschämten billigen Preis, Alter.
Ich gebe dir dieses vollgerotzte Taschentuch.
Genau. Wenn dir das nicht reicht, habe ich noch eine Tüte Scheiße dabei.
Ja, quasi den GameStop-Deal gemacht. Aber ich,
genau. Wer bist du denn, habe ich mir erst gedacht, ey.
Genau. Herrlich. Ja, was haben wir denn noch? Ach ja, was hast du angeteasert? Die Firma mit den vier großen Buchstaben.
Und ja, der großen Anwalts. Ja, was Armee. Total nervig ist. Also, ich habe ja schon in unseren WhatsApp-Chats ja auch schon häufig mal zu Unmut, meinen Unmut getan, dass ich finde, dass Lego ja doch wahnsinnig viel Zeug raushaut, wahnsinnig schnell momentan und die Preise ja auch nicht mehr so sind, dass das irgendwo ein Stück weit eher normal ist. Also ich meine, du kannst ja nicht ständig irgendwelche Sets dafür 160, 180, 200, 400, 800, 900 Euro raushauen. Also für mich war früher Lego immer ein Kinderspiel. Was die da am Preis aufrufen, ist schon absurd. Mhm. Aber man weiß ja, die Lizenz ist ja ausgelaufen und es gibt ja viele andere Hersteller wie Kobi und Modular King und
Bluebricks.
Bluebricks und Brickheads. Und gibt, nee, Gott, Brickheads war von Lego schon. Also, egal. Alles. Also es gibt halt verschiedenste Drittanbieter und die auch gute Sachen machen. Und naja, auf jeden Fall hat ein Einzelhändler hier, der auch viel auf YouTube unterwegs und Reviews macht, importiert der eine gewisse Marke. Ich weiß gerade nicht welche, ist auch letztendlich auch egal. Und da sehen die Figuren vom Körper dem Lego-Männchen ähnlich. Der Kopf ist komplett anders. Ist so ein bisschen wie Kobi. Also der Kopf ist wie bei Kobi und der Körper ist so ein bisschen wie bei Lego. Aber wenn du sag mal, die nebeneinander legst, dann sagst du niemals, ach, guck mal, Lego-Männchen.
Genau, du würdest den Unterschied sofort Never. Sehen.
Naja, und Lego hat also nichts anderes zu tun, als eben diesen Einzelhändler ja vor Gericht zu ziehen, von Kadi zu ziehen. Haben sie ja mit dem Held der Steine auch schon gemacht. Und der erzählt natürlich auch schon sehr offen darüber, was da so ist und wie die Vertriebspolitik ist und die Händlerpolitik bei Lego ist. Und ich finde es eigentlich extrem schade. Ich meine, die Frage ist, haben sie es nötig, solche Nebenkriegsplätze zu führen, ihren eigenen Ruf so zu ruinieren? Interessiert das überhaupt jemanden von den normalen Käufern? Weil
für viele Nein, das glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich finde es einfach schade. Also ich finde es einfach die Art und Weise schade. Und ich muss sagen, ich kann mir noch mal das eine oder andere Lego-Set leisten, aber Bock habe ich da momentan auch nicht drauf. Also ich finde einfach auch die Preise so absurd. Man, da reden wir über.
Na gut, 1000. Bei Lego gibt es für mich gerade auch nichts, weil Bluebricks hat so viele schöne Sachen. Ich sage nur StarTech und Züge. Aber nein, ich darf nicht, ich habe keinen Platz.
Ja, ja, machst du dir Platz. Aber ja, trotzdem, das ist halt einfach auch von den Preisen her so unverschämt geworden.
Ja, wobei man trotzdem sagen muss, die Qualität der Lego-Steine ist immer noch unerreicht, also was das angeht. Jetzt nicht unbedingt, was die Haptik oder so gibt, wobei es gibt eigentlich bei Lego-Steine keine scharfkantigen Teile, während du bei Bluebricks zum Beispiel welche hast. Oder Xingbao oder wie sie da alle heißen. Und Lego-Steine lösen sich nicht dann bei bestimmten Flüssigkeiten auf. Das ist wie gesagt, die haben schon einen sehr hohe Qualitätsstandard.
Man kann Xingbao-Steine in Flüssigkeiten auflösen?
In bestimmten Flüssigkeiten lösen die sich auf, was Lego-Steine nicht machen, ja.
Okay.
Weil das halt
heißt, die Lego-Steine
in Anführungsstriche billiges Plastik ist. Und bei
das heißt, Lego-Steine sind die Steine, die Umwelt am meisten verschmutzen, wenn sie im Meer landen? Nein,
du schmeißt dein Lego doch nicht weg. Ich glaube, das, was sich auflöst, ist viel ungesünder. Wer weiß, was da für Chemikalien dann rauskommen. Okay. Das Problem ist halt einfach nur, ich glaube, Lego hat einfach ein riesengroßes Problem damit, dass sie halt nicht mehr der alleinige Klemmbausteinhersteller in dieser Größenordnung sind, also diesen Maßstab so gesehen, dieses Patent ist ja irgendwann abgelaufen und ich weiß jetzt nicht, ob die das nicht verlängern wollten oder nicht verlängern durften.
Nee, durften sie, glaube ich, nicht.
Okay, und dadurch haben die halt wohl so ein Beef jetzt auf so manch andere, was eigentlich ja total unnötig ist, weil man kann ja auch nebeneinander funktionieren, jeder deckt ja so seinen Bereich ab, Lego zum Beispiel ganz viel Disney, Star Wars Lizenzen und ihre eigenen erfolgreichen Spielmarken oder aber auch hier den Ecto 1 oder sowas, ist wirklich hervorragendes Modell und dann machen die anderen halt ihre Modelle.
Ich muss mal eine Frage stellen und zwar habe ich ganz als Kind habe ich unheimlich viel Lego gehabt und mir auch jedes Jahr zu Weihnachten irgendwie Sets gewünscht und hatte, glaube ich, irgendwie die Feuerwache und früher gab es auch schon, glaube ich, in meinem Alter gab es auch schon Lego City. Die Reihe ist, glaube ich, auch super alt. Mhm, ja. Ich weiß aber auch nicht, ob dass das verhältnismäßig teuer war, ob das nicht schon immer so war, weil ich kann mich erinnern, dass man da auch dann irgendwie wirklich von allen zusammen so ein Set geschenkt bekommen hat, Oma, Opa, Mama, Papa, weil es auch damals schon nicht wirklich günstig war.
Das ist richtig, aber es war damals alternativlos.
Gut, das ja. Und ich bin so ein bisschen Held der Steine geschädigt, der halt immer wieder aufzählt, quasi fast schon die Bauteile durchzählt und dann gegenrechnet, was das für einen Euro-Wert hat und dann wieder einen anderen Hersteller nimmt und sagt, naja, guck mal, hier habt ihr dann so und so viele Möglichkeiten, das Ganze irgendwie nochmal umzubauen und Teile und was weiß ich nicht. Im Gegensatz dazu, eben was Christoph gerade sagt, ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn tatsächlich halt Lego immer noch qualitativ die besseren Bausteine herstellt, ist es ja auch wieder, ja, wieder so ein Mittelding, dass man sagt, ich muss nicht unbedingt Lego kaufen, aber da kriege ich, wenn auch weniger für mein Geld, vielleicht noch die bessere Qualität, aber da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also.
Wobei Lego auch teilweise farbthematisch Probleme hat. Also du hast ein Modell, wo eigentlich die gleiche Farbe sein sollte, aber hast vier verschiedene Nuancen.
Das liegt, ja, ich glaube, dass sich da mal die in so vielen verschiedenen Ländern produzieren.
Genau. Hm. Und dann zusammenmischen. Was Lego meiner Meinung nach leider sehr, sehr, sehr falsch macht, ist, die Innenleben der Fahrzeuge sind halt in Anführungszeichen bunt. Sie haben es, glaube ich, sie machen es wahrscheinlich, damit die Bauschritte besser zu erklären sind, ja, dass auch jeder Dulli da zusammenbekommt. Aber jetzt nehmen wir mal, der Held der Steine hat diesen Todesstern ja mal gezeigt da, der irgendwie 400 Euro kostet. Und da will ich nicht reingucken und drin 10 verschiedene bunte Steine sehen. So ein Todesstern ist einfach ja nicht bunt innen drin. Und ich will auch kein, wenn ich ein, keine Ahnung, ein schwarzes Modell habe oder so, will ich keine blauen Pins sehen. Aber das machen sie einfach, warum auch immer. Also wird man nicht ändern. Da finde ich zum Beispiel Kobi deutlich angenehmer und besser, weil die halt immer sehr klare Farben haben. Und was ich halt schade finde, ist bei Lego, das muss man echt als Kritikpunkt sehen, diese Aufklebermanie, ne? Also Aufkleber auf Lego-Steinen waren schon immer scheiße, schon als Kind waren die scheiße. Aber was da teilweise auf einem Set mit 300 Teilen an Aufklebern bei ist,
ja, die Speed Champions,
das ist schon, das ist schon absurd, wo andere Hersteller einfach sagen, okay, wir printen die Dinger und dann ist es halt geprintet.
Ja, gut, ich glaube, weil die Lego sagt es halt einfach, weil ich weiß nicht, ob die das immer noch so sehen, aber die haben halt früher halt gesagt, du kannst mit jedem Lego-Stein alles deine Kreativität.
Das ist aber nicht richtig, das ist aber nicht richtig, weil ich habe ganz viele Lego-Steine von früher, die geprintet sind.
Ja, so viele waren es gar nicht früher. Das waren meistens ja ähnliche Steine. Es gab früher tatsächlich mehr geprintet wahrscheinlich als heute. Aber das ist halt irgendwann zurückgegangen. Und du konntest mit den geprinteten Kosten, dass du nicht so viel anstellen mit den ungeprinteten.
Ja, aber wenn ich nur unter Wasser Radarsysteme, meistens waren so Radarsysteme oder irgendwelche Computer oder sowas. Also die hast du schon immer wieder so eingebaut, ne?
Ja, gut, die jetzt. Die gibt's heute immer noch. Das ist nicht das Problem. Es gibt dann ja mehr so an speziell, wo irgendwelche Schriftzüge oder plötzlich irgendwelche Lüftergitter drauf sind oder sowas. Gut, früher hast du auch, wenn du dir ein Auto zusammengebaut hast, war der total bunt gewesen. War scheißegal, ob da was drauf war oder ob der bunt war. Hauptsache, das war ein Auto, ne?
Ja, aber das lag daran, dass wir damals gar nicht in der Situation waren, uns da so gleichfarbige Steine zu kaufen.
Ja gut, da gab es ja auch keine Online-Händler, wo du gesagt hast, ich hätte gern 100 Steine in schwarz.
Boah, wir hatten ja so viele Kisten voll, dass ja, meine Mutter Wahnsinn. Irgendwann gesagt hat, ey, jetzt, Leute, reduziert mal, es ist hier kein Platz mehr. Und wenn ihr die drei Kisten auskippt, ist der ganze Boden in dem Zimmer voll mit Lego. Wobei meine Lieblingserinnerung ist tatsächlich, dass ich mir immer so Häuser gebaut habe, wo so Geheimräume oder Geheimgänge drin waren. Und es gab ja diese Winkelstücke, diese Scharniere quasi bei
Lego, ja, genau, schon immer.
Da hat man dann quasi oben die Wand drauf gebaut und die ist dann so nach vorne geklappt. Und dahinter war dann, was weiß ich, die Betthöhle oder irgendwas. Es war also kreativ sind so die Sachen bis heute. Genau, es war Lego Ideas heute Fritzel. Fritzels Keller, Lego Ideas, Leute, ne? ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Genau.
Gott.
Ah, sehr schön.
Ich hab's nur gesagt, wenn ihr euren Gedanken macht, das ist euer Problem.
Du hast Fritzel gesagt.
Ja, Fritzel Shop 24 für den erfolgreichen Kellerausbau, ne?
Mm, genau. Ja, auf jeden Fall einigen wir uns, dass...
schnell weiter.
Genau, dass Lego mit ihren Anwaltssachen da doch ein bisschen echt teilweise sehr nervig unterwegs ist. Vor allem für Sachen, die echt Blödsinn sind. Und dieser eine Händler, ich weiß nicht gerade aus dem Kopf, wie er heißt, wenn ihr euch mal die Arbeit macht und tatsächlich mal nach der Sache googelt, das ist so ein Blödsinn. Ja, also du musst schon dumm sein, um nicht zu erkennen, dass das nicht eine Lego-Figur ist.
Ist also halt Masche, ne? Also was, ich sag mal so, was Disney bei Filmen und Nintendo im Videospielbereich ist, ist Lego halt im Bereich Bauspielzeug.
Ja.
Also da wird jeder abgemahnt und auch wenn irgendwas auch nur ganz im Entferntesten danach aussieht, dass es der Marke irgendwie schädigen könnte oder man einfach mal denkt, man könnte damit einen reinwürgen, weil so kann man die Konkurrenz ja auch ein bisschen klein halten, dann macht Lego das auch. Das muss man ganz klar sagen. Also
es ist trotzdem unwürdig der ganzen Thematik.
Ja. Natürlich, klar.
Ja, also das ist doof. Deshalb kaufe ich aktuell ganz viel bei Bluebix ein, seitdem die StarTech-Lizenz haben und jetzt auch Züge in 8 Steinbreite haben. Das ist alles für den Arsch.
Also so ja, richtig. Vor allem die Panther-Modelle sind bei Kobi halt einfach viel besser, ne?
Ja, ja gut, es gibt von Lego keine. wobei, zu dem Thema jetzt wieder wegen Bausteine, ich habe ja von...
Wobei ich noch eben zum Thema Kobi noch was sagen will. Also ich fand es immer sehr befremdlich, dass eine polnische Firma hauptsächlich Wehrmachtsachen
die decken ja alles Mögliche, aber also viel auch Russen und ein Amerikaner ist ja alles dabei. Aber das
fand ich
aber
sehr befremdlich, dass ich da irgendwie da so ein Tigerpanzer oder was, wie denken wir so, okay, gut, ja. War da nicht irgendwie was?
Ja, aber die haben die ja wenigstens noch live in Action gesehen, ne?
Ja, genau. Was wollte ich sagen, genau, hier, ich habe von Xingbao bzw. Bluebix, habe ich die Panzerhaubitze 2000 gekauft, damals im Video ja zu sehen, und von Kobi den Leopard 2 Panzer. Und selbst da war schon ein Qualitätsunterschied der Steine zu spüren, dass der Kobi-Panzer sich einfach hochwertiger angefühlt hat als das Xingbao-Modell.
Ja, ich muss dich aber einmal rügen. Wo ist denn eigentlich das Video zur
Panzerhaubitze
2000? Warum nicht?
Ja, ist halt so. Und ich hatte echt Schiss, als die Lego-Modelle rauskamen und es hieß, Xingbao baut die Steine, dass die Qualität dort auch so sein wird. Ja, die Qualität der Steine ist könnte besser sein bei den StarTech-Modellen, aber ist schon wieder eine Steigerung gegenüber dem Panzermodell.
Okay.
Was bei den StarTech-Modellen nicht ganz so optimal gelöst ist, sind teilweise die Aufnahmen für den Ständer, vom Ständer zum Schiff. Das ist teilweise eine sehr wabbelige Angelegenheit, aber da haben die ja Besserung gelobt. Natürlich wird die Enterprise A demnächst mit einem neuen Fuß rausgebracht. Wobei ich sagen muss, die Classic Enterprise, die ich als Riesenmodell habe, ist wirklich dafür, dass alles aus Klemmbausteinen besteht, top. Da haben sie gute Arbeit geleistet. Aber soviel zum Thema Steinqualität. Aber was schickst du mir für Kobi-Panzer hier? Dennis, hör auf damit.
Was willst du von mir?
Ja. Nein, ich klick das schnell wieder weg, so.
Das ist gut, ich schicke dir eigentlich was ganz viel Schlimmeres. Ah, was viel, viel Schlimmeres.
Nein, mach das nicht. Wir sollten schnell zum Ende kommen, sonst schickst du mir noch viel mehr.
Ja.
Und da ist was gekommen.
Das Ding macht mich fertig. Das ist nämlich eine Ankündigung von einem 1539 Teile großen Star Trek Klingon Bird of Prey. Carsten, ich werde ihn dir auch mal verlinken. Wer sehen möchte, bluebix.com und dort ist dann
unter das heißt, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade im Kopf, kennen Sie noch dieses Klingonen-Meme, wo einfach über den Klingonen irgendwelche Sachen drüber gelegt worden sind? Mm-mm. Titten, Gna.
Gna.
Kennt das noch einer?
Nein. Also ich muss sagen, das sieht mega richtig gut aus und ich ahne jetzt schon, schlimm ist, dass wenn der Bird of Prey schon als großes Display-Modell kommt, wird der D7-Kreuzer bestimmt auch irgendwann mal als Display-Modell kommen. Die Schweine. Richtige Schweine sind das.
Die bauen aus 2200 Teilen das Phaser-Gewehr Typ 3.
Ja. Habe ich ja schon gesehen, aber es reicht, wenn jetzt der mittlere D7-Kreuzer
kommt. Hast du das Bunte gesehen oder schon das in den Endfarben?
Nur das Bunte habe ich gesehen.
Okay, dann.
Nein, tu das nicht. Tu das nicht.
Ja, schön.
Oh, das sieht sehr schön aus.
Da fliegt das Portemonnaie direkt aus der Hosentasche.
Ja, genau. Aber da muss man mal einordnen. Also jetzt zum Beispiel die große Enterprise, die der Chris geholt hat, die hat 2888 Teile, die Enterprise, also die 1701, die Classic. Die liegt bei 219 Euro. Das ist nicht im Vergleich zu Lego nicht viel Geld.
Das stimmt.
Ich behaupte, dieses Modell, so wie es steht, bei Lego Minimum 500 Tacken.
Mhm. Ja, wie viele Steine hat der Millennium Falcon oder der Todesstern gehabt? Das ist doch eine gute, damit kann man das, sieht man es doch eigentlich.
Millennium Falcon. Der Millennium Falcon kostet 799 Euro OVP und hat 7000 Teile.
Ja, an dieser Stelle, wo du das gerade gesagt hast, das ist Lego übrigens auch Lego-typisch, das kreide ich denen an und das unterstelle ich denen auch, künstliche Verknappung. Ja. Das können die auch besonders gut. Dieses, wo du gerade sagst, Listenpreis, ja, dann ist es drin für einen Listenpreis. Meine Freundin hat sich jetzt irgendwie vor kurzem von Lego diesen Langhals aus Horizon
ja. Zero Dawn mit einer kleinen, da war ich auch ganz kurz am Überlegen gewesen.
Aber kleinen Aloy dabei mit Bogen und so. Und ich glaube, der hat irgendwie UVP war es, glaube ich, 70 Euro, 69 oder so. Ja. Und sie hat ihn quasi gerade auf Bestellen geklickt, da war er schon weg und danach kam der Reseller Rolf schon wieder und dann war das Ding gleich doppelt so teuer.
Also das ist wie mit dem 9-Euro-Ticket.
Echt schrecklich.
Ey, das 9-Euro-Ticket wird jetzt auch schon für 200 Euro angeboten überall. Bei Amazon und so.
Ja, aber irgendein Dulli kauft es auch noch. Das muss ja jeden Tag, wobei ich sagen muss, dass ich den ja eigentlich ganz, den finde ich ganz nett. Den finde ich sogar noch okay vom Preis. Also, das muss ich sagen. 69 Euro finde ich noch gut. Wenn du guckst, Thor Summer mit 30 Teilen mehr, und da reden wir wohl über irgendwelche flachen Kanten, der kostet 120 Euro.
Ja.
Ja, das ist.
Egal, einigen wir uns darauf.
Lego.
Lego ist halt so. Ja, haben wir noch was?
Ist nicht mehr normal. Wir haben eigentlich, glaube ich, nichts mehr für heute. Wir werden, ich mache das jetzt einfach, auch wenn Christopher noch nichts weiß, wir werden wahrscheinlich am Wochenende mal kurzes 15 Minuten Ersteindruck, vielleicht spoileriges Kurz-Kino-Update zu Top Gun geben, weil da sind wir am Freitag drin.
Da bin ich mal gespannt, ob wir das wirklich schaffen.
Boah, kann ich, ohne Witz, ihr habt mich gerade so hart getriggert, ne? Top Gun ist für mich einer der bekacktesten Filme aller Zeiten. Das ist der versteckt, noch nicht mal versteckt, das ist also ohne, dass ich das jetzt sage, dass ich das irgendwie wertend finde, aber es ist so ein Film, der will hart und männlich sein, ist aber der homoerotischste Film aller Zeiten. Guckt euch mal das Interview zu Quentin Tarantino zu diesem Film an.
Also, wobei, man muss natürlich echt sagen, Story brauchst du da natürlich auch nicht suchen, ist alles Pathos und alles nach Dingens, aber du gehst da halt rein wegen der Action, wegen jetzt in den neuen zumindest, wegen in den Aufnahmen. Hallo, die sind da mit echten Düsenjets durch die Gegend geflogen. Tom Cruise kann einen Düsenjet steuern.
Ja, Tom Cruise hat nicht.
Nein, er kann den wirklich steuern. Ich habe heute noch ein Video gesehen, wo er mit diesem James Corden, mit dem Showmaster da, erst steigt er in ein Propellerflugzeug und bringt ihn fast zu kotzen und danach ist er in ein Düsenjet gestiegen mit ihm und er ist Düsenjet geflogen. Also was gibt es, was dieser Mann nicht kann, außer vielleicht vernünftig rennen?
Was sagen wir? Ich spüre die Gier nach Tempo.
Yeah. Okay.
Also, das Ende kommt unausweichlich.
Ja. Ne? Drum sage ich auch Tschüss.
So bleiben, verbleiben wir. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschö.
Das war wieder der Retro-Testisch-Podcast. Macht mal ein Abo, das über iTunes und Spotify und den Podcatcher auch noch. Eben der ganze neumodische Kram. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch auf Twitter gucken und Instagram und das Facebook und YouTube. Nur über den Fernsprecher geht's nicht. Ihr könnt auch auf unserer Homepage gucken. Das ist www.retrotestisch.de. So, und nun macht mal endlich euren Hörapparat aus.